Heute haben wir ein ganz spezielles Programm. Wir sind nämlich hier, wir sitzen hier mit dem Künstler vom Vatikan, dem Künstler vom Petersdom, Manuel Dürr. Ich freue mich ganz fest, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen, mit dir ein Gespräch führen dürfen über dein Werk, über 14 Bilder, die du gemalt hast. Und heute im Podcast ist mit mir Nicolas Matter und ich Niklas Walder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Heute vor 2 Wochen, zu Beginn der Fastenzeit, wurde ein Bilderzyklus von dir im Petersdom in Rom eingeweiht, den du in den vergangenen Monaten gemalt hast. Und dabei handelt es sich um einen Kreuzweg. 14 Bilder, die die Stationen oder den Weg von Jesus von seiner Verurteilung ans Kreuz bis zur Grablegung nachgehen und nachzeichnen. Und darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen. Ein kleiner Disclaimer für alle, die auf Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts zuhören. Heute gibt es auch etwas zu sehen. Nicht nur uns, das ist auch sehenswert. Aber was wir eigentlich meinen, es ist, wir reden halt über Bilder und wir blenden auch diese Bilder ein. Das heißt, wer ein bisschen nachvollziehen will, von was wir sprechen, ist herzlich eingeladen, auf YouTube zu wechseln. Und wir versuchen, so gut es geht, zu beschreiben, was wir auch sehen, wenn wir über die Bilder sprechen. Manuel, wie kam es überhaupt dazu, dass deine Bilder in Rom ausgestellt wurden?
Ja, das war schon eine spezielle Geschichte. Ein Freund von mir hat gesehen, dass sie anlässlich zum 400-jährigen Jubiläum vom Neu St. Peter, also der Petersdom in der Form, wie wir ihn heute sehen, ist jetzt 400-jährig und zu dem Anlass gibt es jetzt einen Kreuzweg für diese Kirche und das ist eigentlich schon speziell. Es ist nicht ganz klar, warum das eigentlich alle barocken Kirchen in der Welt einen Kreuzweg haben, außer die größte und eigentlich wichtigste barocke Kirche, die Basilika St. Peter, hatte bis jetzt keinen. Und jetzt wurde vor ein paar Jahren entschieden, dass das sich ändern soll. Und es wurde dann zum Überbrücken wurde ein provisorischer Kreuzweg ausgeliehen aus dem Vatikanischen Museum, jeweils für die Fastenzeit. Und jetzt soll eben immer für die Fastenzeit der Petersdom eigene Kreuzweg hinzukommen. Mhm. Und dazu wurde das groß ausgeschrieben. Und ein Kollege hat sich dann gemeldet, hat mich gemeldet und dann ist das eine hat zum anderen geführt. Und jetzt staune ich selbst ein bisschen, dass die Bilder tatsächlich da hängen. Das war schon ein bisschen absurd, weil die ja bei mir im Atelier, im Haushalt rumgestanden sind ein Jahr. Jetzt plötzlich sieht man die so in dem Kontext, für den sie zwar gedacht sind, aber mit dem ich es ja doch nicht assoziieren konnte. Eigentlich, also nicht wirklich. Und jetzt plötzlich begegnet mir ein Stück von meinem Haushalt eigentlich in diesem...
In Rom.
In diesem Prachtbau. Und das ist schon ein bisschen speziell. Ja.
Du hast das jetzt so ganz kurz zusammengefasst, aber man muss schon sagen, das war ein Wettbewerb, da haben über 1000 Leute mitgemacht, über 1000 Bewerber und Bewerbungen sind da eingegangen und wenn ich das richtig verstanden habe, das war ein sozusagen wie eine Blindbewerbung, also die Jury, die dann ausgewählt hat, die wusste nicht, von wem das Werk oder die Skizze stammte,
ja, genau.
Das ist richtig.
Ja, genau.
Und dann aus 1000 Bewerbern haben sie dann sozusagen sich für deine Skizzen entschieden.
Ja, also die 1000, die sich gemeldet haben, die haben ein kleines Portfolio eingeschickt und dann gab es eine erste Jury, die aus diesen 1000 15 ausgesucht hat. Mhm. Und diese 15 wurden dann eingeladen, ein echtes Ölgemälde nach Rom zu bringen und als eigens anzufertigen von der Kreuzigung. Mhm. Das wäre dann eigentlich eine kleine Version als Bauplan sozusagen, wie das dann später aussehen soll, plus eine zweite Station nach Wahl, die man dann in eine Zeichnung noch beilegen sollte. Mhm. Und diese beiden jeweils wurden dann ausgestellt und das war dann blind.
Ja.
Okay. Aber schon bei der ersten Anmeldung hat sie eigentlich kaum irgendwas interessiert. Also da wurde keine Konfession oder Nationalität oder Geschlecht oder sowas, war eigentlich alles irrelevant.
Ja.
Also es haben sich am Ende, war es ungefähr halb-halb Geschlechter und es waren Leute aus 80 Ländern und so, also sehr, sehr breite Beteiligung, aber es war für sie kein Kriterium. Außerdem was ein bisschen lustig klingt, aber natürlich schon Sinn macht, der Strafregisterauszug wurde verlangt. Ja, ja. Okay.
Wie war dieser Moment, als du realisiert hast, also dass du den Bericht gehört hast, dass du gewonnen hast und dass du diese Bilder jetzt malen darfst oder musst?
Ja, das war natürlich eine Riesenfreude, weil es gibt da solche Aufträge eigentlich nicht mehr. Also dass an solchem, als so einem Gesamtkunstwerk wie dem Petersdom noch Neues hinzugefügt werden kann, das ist schon eine große Ausnahme eigentlich. Ich glaube, das ist in der Regel eigentlich nicht der Fall. Man sieht es ja zum Beispiel bei Michael Triegel bei seinem Altar am Naumburger Dom, wo das jetzt diese ganze Geschichte mit der UNESCO und alles so unendlich kompliziert wird, gedroht wurde, dass der UNESCO-Kulturerbe-Status dem Naumburger Dom entzogen wird, wenn das Bild hängen bleibt. Dass eigentlich man sich schwer tut, diesen alten, geschützten und wertvollen kulturellen, ja, eben Gesamtkunstwerken noch etwas hinzuzufügen. Mhm. In dem Sinne glaube ich, das ist schon eine recht einmalige Sache. Und das zu gewinnen ist natürlich toll. Aber dann realisiert man recht schnell, dass man es jetzt wirklich auch, ja, die Leute werden dann wirklich warten auf 14 relativ großformatige Bilder. Und das, da kann dann die Freude schon schnell in eine leichte Form von Panik umkippen, was dann auch passiert ist.
Manuel, du bist ja ein Maler. Das ist schon einmal eine Berufsgattung, die es vielleicht nicht mehr ganz so viel gibt heutzutage. Und dann kommt noch dazu, du malst figurativ. Das heißt, du hast einen gewissen Realismus in deinen Bildern. Das ist heutzutage auch etwas Spezielles. Wieso malst du so, wie du malst?
Also mir schien für diesen Auftrag zumindest klar, dass eigentlich eine Bildsprache gewählt werden muss, die den Einstieg in diese Bilder leicht macht. Und ich verstehe das eigentlich fast als eine Art demokratische Geste, dass die Bilder einzig und allein das natürliche Sehen voraussetzen, zumindest für eine erste Begegnung mit den Bildern. Dass man, also der Einstieg ist leicht. Dann muss hoffentlich natürlich schon noch mehr Deutung erlaubt und möglich sein. Und deswegen haben die Bilder auch, sind in dem Sinne nicht wie im 19. Jahrhundert einfach realistische Abbildungen einer Szene, sondern sind schon natürlich Folgen kompositorischen Intuitionen, die dann näher eigentlich sind bei was man moderne Kunst nennen würde. Oder zumindest sind so die, ich sag mal, die Errungenschaften der Abstract Expressionist zum Beispiel oder die ganz abstrakte Malerei, die haben schon ein Denken über was ein Bild ist, befördert, das durchaus reich ist, auch metaphorisch reich ist und das ich auch als verbindlich anschaue, auch wenn man das Bildern vielleicht nicht ansieht. Mhm. Oder nicht direkt ansieht. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie die Bilder mit der Farbe arbeiten. Da gibt es zum Beispiel eine schöne, dann eigentlich gleich auch theologische Pointe, die ich damit verbinde, wo die Farbe und der Farbauftrag selbst wie eine Art Metapher funktioniert. Nämlich zum Beispiel beginnen die Stationen mit relativ einer nüchternen Schilderung von Christus vor Pilatus und er wird da zum Tode verurteilt. Diese Szene an sich ist ja eigentlich, ist auch ganz lustig, dass Pilatus im Glaubensbekenntnis auftaucht. Das finde ich, da stolper ich immer ein bisschen drüber, aber ich finde es eigentlich ganz wunderbar, dass du in einer Zusammenfassung von eigentlich ja eher Glaubensinhalten plötzlich so eine historische Randfigur auftaucht. Mhm. Und das verordnet die ganze, diese Geschichte in der Geschichte. Und so beginnt es relativ nüchtern und der Malstil schildert diese Szene, dass man die eigentlich sieht und man sieht säulenartige Flächen und man sieht Stein und man sieht zwei Figuren und alles. Also man kann die Szene relativ klar lesen, was hier geschieht. Und dann über 14 Stationen entwickelt sich die Malerei hin zu einer abstrakteren Malweise. Die großen Säulen und Steine, die man in der ersten Station sieht, die zerbröckeln und zerbrösmen eigentlich über die 14 Stationen, werden kleinteiliger, werden dann auch wilder in der Malweise und plötzlich zerfallen sie auch zu Pinselstrichen oder sie werden richtig plastisch. Die Ölfarbe hat ja die schöne Eigenschaft, dass man sie wirklich körperlich aufbauen kann. Also man kann ganz transparent und flach malen und dann sieht man einfach das Bild. Oder man kann wirklich so malen, dass man dass die Farbe selbst eigentlich schon Schatten auf das Bild wirft und wirklich klumpig und materiell liest. Und die, sozusagen diese, während diese Steine zerbröseln und kleiner werden und zerbrechen, pulverisieren sie sich fast und werden dann eigentlich fast wie zur Farbe selbst. Und eigentlich gibt es so fast wie einen metaphorischen Wechsel, Ebenenwechsel, dass diese Steine zerbröseln und werden zu Staub, kommen an die Oberfläche und am Ende, gerade bei den letzten Stationen, bei Chris, der am Kreuz stirbt, zum Beispiel, sind schon noch klare figurative Darstellungen. Also man sieht Christus am Kreuz hängen, aber er ist umgeben von einer eigentlich völlig abstrakten, man kann sagen von einem Himmel, aber es ist eigentlich nicht ein Himmel nur, es ist eine ganz klar bewusst malerische, abstrakte Fläche eigentlich, eine Farbfläche, wo auch die Körperlichkeit der Farbe selbst so nach vorne kommt, dass sie eigentlich verglichen mit zum Beispiel der Art und Weise, wie der Körper von Christus gemalt ist, sehr viel plastischer noch wirkt. Mhm. Nicht plastisch im Bild, aber plastisch als Material, oder? Mhm. Und die späteren Stationen, wo Christus in den Schoß seiner Mutter gelegt wird oder auch wo dann ins Grab gelegt wird, da kommen dann wirklich ganz abstrakte Farbflächen, sind sehr dominant im Bild. Und da ist etwas Wichtiges, weil eine der Intuitionen, die abstrakte Kunst verbunden hat mit ihrem eigenen, in ihrem Selbstverständnis ist, dass man gewisse Dinge nicht darstellen kann. Mhm. Gewisse Dinge können nur dargestellt werden, indem sie nicht dargestellt werden. Mhm. Also die abstrakte Geste kann eine sein von, hier kann man eigentlich nicht sehen, was man sieht. Und gerade da, wo eben am Kreuz Jesus stirbt und man das nicht als eine rein historische Tatsache anschaut, sondern als eine theologische, metaphysisch reiche Tatsache, da ist man natürlich versucht zu sagen, das kann man eigentlich nicht darstellen. Mhm. Aber die ganze Pointe war ja eigentlich, dass Christus echt Mensch wird, in die Geschichte hereinkommt und Pontius Pilatus plötzlich dann verurteilt wird und eben da sich sein Wirken halt von daher erschließt. In dem Sinne muss man ihn malen können. Und ich habe versucht, das ein bisschen beide Bildverständnisse ins selbe Bild zu bringen. Das heißt eigentlich, man geht in eine fast mystische, nicht sagbare Dimension, besonders gegen Ende. Mhm. Und gleichzeitig bleibt es eine klare Schilderung, weil Christus auch Teil der lesbaren öffentlichen Geschichte geworden ist. In dem Sinne glaube ich, dass diese in Geschichte und in Theologie, dieser Passionszyklus, eigentlich sich auch metaphorisch, farblich so ein bisschen so verhält. Jetzt ganz eine lange Antwort war das auf eine simple Frage, wie ist der Stil?
Aber das ist hilfreich. Wir werden nachher noch genauer darauf eingehen. Ich finde das Navigieren zwischen dem Figurativen und dem Abstrakten, wie du das machst und wie sie quasi miteinander kommunizieren oder einander erhellen, finde ich wirklich interessant. Und es zeigt mir, wenn ich jetzt gleichzeitig die Bilder anschaue, es gibt mir auch nochmal ein Verständnis. Aber vielleicht noch etwas, bevor wir eintauchen und über die Bilder reden, ein paar Grundlagen, damit wir da auch mit allen Zuhörenden auf dem gleichen Stand sind. Was ist eigentlich ein Kreuzweg ganz grundsätzlich?
Genau. Also das ist eigentlich auch ganz spannend, um noch einmal diese Frage des Stils zu beantworten. Ein Kreuzweg ist eigentlich, das sind eigentlich keine Ikonen, wie man sie aus der orthodoxen Kirche zum Beispiel kennt, sondern es sind Andachtsbilder, die haben ihren Ursprung eigentlich in der franziskanischen, also auf Franziskus zurückgehenden Überzeugung, dass man den Menschen Bilder geben muss, die sie überzeugend mit den Glaubensinhalten interagieren lässt. Also die Geschichten der Bibel werden plastisch, überzeugend, dramatisch so erzählt, dass man sie ganz einfach verstehen kann eigentlich. Oft wird es mit dem Stichwort Armenbibel verbunden, aber eigentlich ist es auch ein bisschen falsch, weil da wird manchmal das reduziert auf, das sind Bilder für die nicht lesen können. Implizit ist da natürlich dann die Vorstellung, dass das Lesen eigentlich dem Sehen übergeordnet ist.
Und es ausreichen würde, einfach zu verstehen.
Wenn man es, genau, ja, ja. Für die nicht lesen können, sind die Bilder halt gut. Aber eigentlich ist es reicher, weil eigentlich brauchen wir alle eine Sehhilfe. Mhm. Und ich glaube, dass diese Bilder sollen helfen, dass man in einer nicht rein konzeptionellen Art und Weise diesen Kreuzweg begeht. Dass man versucht, sich einzufühlen und die Bilder helfen dabei, sich selbst einzubringen in verschiedenen Aspekten in diese Kreuzwegpassion. Also das wird dann begleitet von einem Gebet. Und in diesem Gebet kommen ganz, ganz viele Aspekte des Leidens Christi, werden betont und werden dann erläutert und ausgeführt. Und man kann dann seine eigenen Situationen reinlesen. Also die Nägel stehen dann für was Bestimmtes. Das Umfallen steht für was Bestimmtes. Die Erschöpfung steht für was Bestimmtes. Das ungerechte Urteil steht für was Bestimmtes. Und wir können uns dann selber einlesen und einfühlen in diese Geschichte und das eigentlich nicht nur als ein Statement lesen, Christus ist für mich gestorben, sondern eigentlich sich so emotional als ganzer Mensch in diese Geschichte hineinbegeben. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich ein gewisses Verständnis von Kirchenbildern, die sich von Kunstbildern auch nochmal unterscheiden, wichtig. Und da ist dann die Ikone oder der Blick auf die Ikone doch noch wichtig. Weil die Ikone, anders als das Kunstbild, oder mindestens anders als das Kunstbild der Renaissance, wo eigentlich dann mit den Mitteln der Malerei eine realistische Szene geschildert wird, die man dann eigentlich, in die man dann eben sich hineintauchen kann, sind die Ikonen eigentlich Repräsentationen von Figuren, die dann aber nicht in diesem Bildraum irgendwie zu suchen sind, sondern im Raum, wo sie hängen. Also es ist eigentlich fast wie, okay, der heilige Ambrosius ist jetzt gestorben, aber der ist jetzt auch in der Kirche, weil das, da ist es ein Bild. Mhm. Natürlich ist noch ein anderes Bildverständnis da aktiv, aber im Prinzip sitzen da die Ikonen auf derselben Ebene wie die Gläubigen in der Kirche und sind am Lobpreis beteiligt. Mhm. Und diese Präsenz, das ist eigentlich dann wirklich dort, wo die sind, die verweisen nicht auf etwas anderes eigentlich. Die sollen nicht nur die Vorstellung einladen, sich vorzustellen, ach, so hat er ausgesehen vielleicht. Oder die erzählen nicht nur eine Geschichte, sondern die sind da eigentlich, mhm, fast wie Personen. Mhm. Oder ganz wie Personen, würden wahrscheinlich die Orthodoxen sagen. Und ein klein wenig von dem ist, glaube ich, auch wichtig, dass sich diese Bilder bewusst sind, dass sie im Raum, in dem sie stehen, hängen, ihren Sinn haben. Und für mich war das ganz wichtig, für eine der Grundentscheidungen, warum zum Beispiel die Bilder aussehen, wie sie aussehen. Ich sage mal, relativ hell, relativ optimistisch für einen Kreuzweg. Also es gibt sicher auch blutigere und düsterere Schilderungen als jetzt die von mir. Ist eigentlich, weil die ihren Sinn erschließen aus der ganzen Kuppel des Petersdoms. Also diese goldene Barockkuppel und darunter der Altar, der für das leere Grab steht, ist eigentlich die 15. Kreuzwegstation. Und die 14 anderen Stationen haben ihren Sinn ja nur in dieser 15. Auferstehungsstation. Und das Licht von der Auferstehung sozusagen aus der Kuppel strahlt eigentlich schon in diese 14 Bilder hinein. Weil wenn es die 15. Station, also die Auferstehung, nicht gäbe, dann würden wir auch die ersten 14 Stationen gar nicht uns zu Gemüte führen. Mhm. Und ich glaube, diese Präsenz im Petersdom, dass die Bilder eigentlich dort hocken, wo sie hocken und nicht in einem anderen Raum eigentlich hängen könnten. Jetzt diese Bilder sind wirklich für diesen Ort gemalt. Und ich glaube, das ist ein bisschen nochmal ein anderes Kunstverständnis auch drin oder ein anderes Bildverständnis als das pure Andachtsbild oder das pure Bild, das sich zu Überlegungen reizt oder dir erlaubt, dich da einzufühlen. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass die Ortsspezifik der Bilder ganz wichtig ist.
Du hast hier unglaublich viele Gedanken gemacht zu diesem Kreuzweg, zu diesen Darstellungen, nicht nur kompositorisch oder theologisch, sondern eben, wie du es geschildert hast, auch kontextuell. Wo hängen diese Bilder? Wie hast du dich grundsätzlich vorbereitet? Ich meine, du musstest ja, allein um den Kontext zu verstehen, musstest du dich ja wahrscheinlich in diesem Petersdom einige Male aufhalten und das anschauen. Wie hast du das gemacht? Auch vielleicht in der gab es eine geistliche Dimension auch?
Also das ganz, ganz allererste, was ich gemacht habe, war eigentlich mit dem Farbfächer am Bodenmosaik ein paar Farbtöne zu übernehmen und aufzuschreiben, dass ich so eine Art Referenz habe.
Also vom Petersdom?
Vom Petersdom selbst, genau. Also ich bin da über den Marmorboden geschlittert und habe versucht, so mit diesem Innendekorationsfarbfächer.
Wurdest du vom Personal noch gefragt, was du da am Boden machst?
Also ich wurde schon ein bisschen komisch beäugt, sicher eher unglücklich ist, aber ungewöhnlich ist. Aber ich nehme an, die haben gedacht, ich will mein Badezimmer schön einrichten oder keine Ahnung was. Jedenfalls gab mir das eine gewisse Verbindung, eine objektive Referenz, ein klein wenig für den Raum, weil das Allerschwierigste dabei war ja eigentlich, jetzt hier in einem Jahr Entscheidungen zu treffen, die ich nie überprüfen kann, ob es die richtigen sind. Und ich habe dann nur eine Chance, die Bilder werden dann hängen und hängen dann. Mhm. Ich kann nichts korrigieren. Also ich muss meiner eigenen Meinung darüber, wie das genau sein muss, ziemlich viel zutrauen. Und da war es schon hilfreich, ein klein wenig eine Referenz zu haben, in Form der Farben. Aber natürlich war es auch mir auch sofort klar, wenn man Bilder malt, die fürs Gebet gebraucht werden. Und sie richten sich zum Teil schon an Touristen, aber sie sind auch für ganz konkrete Kreuzwegliturgien gedacht. Mhm. Also da werden Leute von Bild zu Bild gehen und die Passion nachvollziehen, betend. Und es war mir schon klar, dass es eine bestimmte Haltung braucht, um Bilder zu malen, die dann wirklich zum Gebet gebraucht werden. Mhm. Ich fand das ja in Rom ganz faszinierend, dass unsere, vielleicht auch im Kontrast zu unserer Kirche Bern-Jura-Solothurn, das ist schon ein größerer Kontext. Das ist schon eine globale Kirche. Man sieht es auch sofort in Rom, dass da Millionen von Menschen aus allen Kontinenten und allen Einkommensschichten, Bevölkerungsschichten zusammenkommen und eine zumindest in gewisser Weise ihre Glaubensformen teilen. Mhm. Und sich an diesen Glaubensformen, diesen Hilfsmitteln zu beteiligen, braucht natürlich schon eine große Herausforderung, also künstlerisch, aber auch irgendwie spirituell muss man das sehr ernst nehmen. So ein bisschen Weihrauch haben mir dann auch geholfen, hier im schönen, wunderschönen Biel, ein bisschen so diese sakrale Sphäre zu generieren, die man dann ein bisschen braucht. Die versetzt einen dann schnell nach Rom. Und ich habe auch versucht, zum Beispiel keine Podcasts zu hören bei dem Malen oder auch nur sehr bedingt Musik. Oder wenn Musik, dann irgendwie passende Musik.
Oder nur unseren Podcast.
Oder selbstverständlich nur diesen Podcast. Genau. Ich glaube, da brauchst du so eine gewisse Haltung. Einfach schon nur aus Ehrfurcht davor. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich das so gemacht habe, weil gerade beim Weihgebet, wenn ich da sehe, mit wie viel ehrliche Zuwendung und irgendwie Ernsthaftigkeit jetzt auch zum Beispiel diese Schwestern, die gleich beim ersten Gebet dabei waren, aus den Philippinen zum Beispiel, mit welcher Ernsthaftigkeit die Bilder dann, wie kann man sagen, benutzen fürs Gebet. Mhm. Da bin ich schon froh, dass ich das auch gebührend ernst genommen habe.
Du hast dich vorbereitet quasi. Wie hat dein Kreuzweg oder der Kreuzweg, den du malst, mit dem Petersdom zu tun, farblich? Wie fügt er sich da ein? Auch deine eigene Haltung beim Malen. Meine Frage ist, wie hast du dich vorbereitet? Quasi der Kreuzweg ist ja eine etablierte Komposition, 14 Bilder. Wie hast du dir diesen Kreuzweg auch als Protestant angeeignet?
Ich bin eigentlich vertraut mit einer gewissen Form vom Kreuzweg schon, auch aus unserem Kontext. Mhm. Da wird eigentlich auch das ist der Karfreitag, auch ein wichtiges Datum und wird auch mit Stationen des Kreuzes gebetet. Natürlich kommen jetzt noch ganz viele dazu beim katholischen Kreuzweg und auch Stationen, die man so nicht direkt ist aus den Evangelien, in den Evangelien findet. Zum Beispiel, dass Christus dreimal fällt. Das ist sicher eine Tradition. Auch die Veronika, die Christus ein Schweißtuch reicht. Das ist eigentlich eine Tradition, die schon aus der allerersten Zeit kommt, aber nicht in den Evangelien selbst natürlich zu finden ist so. Und das ist schon, da brauchst du natürlich eine gewisse, da muss man schon vorsichtig sein, dass man keinen Fehler macht. Also bei aller künstlerischen Freiheit könnte man schon ganz leicht in eine Häresie hineintappen, ohne es zu merken. Also ich werde manchmal gefragt, ob man Christ sein muss, um diese Bilder zu malen. Mhm. Vielleicht nicht, weil es gab ja auch viele jüdische Maler, die Kreuzwege gemalt haben. Und es gibt auch atheistische Kreuzwege. Die haben ja auch was ganz Interessantes. In dem Sinne muss man nicht Christ sein, aber man muss sicher eine gewisse Sensibilität für theologische Fragen schon haben, weil man zum Beispiel, wenn man Christus, wie ich es jetzt gemacht habe, relativ schön darstellt und jetzt nicht überzogen von Leid und Wunden, dann könnte man natürlich leicht in eine richtig falsche theologische Aussage rutschen, dass Christus eigentlich ein Halbgott war, oder sogar ein Geist, nur eine Erscheinung, die eigentlich gar nicht geblutet hat. Das wäre zum Beispiel ein echter Fehler gewesen. Und es gibt viele solche Aspekte, wo man sich manchmal gar nicht bewusst ist, welche reiche Geschichte an Überlegung und Theologie hinten dran ist. In dem Sinne war es schon wichtig, mich da mit verschiedenen Kreuzwegen zu befassen. Aber eigentlich habe ich dann auch versucht, gerade ein Bild, was so oft jetzt gemalt wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Bild gibt, von dem es mehr Iterationen gibt als die Kreuzigung. Das ist wahrscheinlich das am öftesten gemalte Bild überhaupt. Und da jetzt noch etwas hinzuzufügen. Da muss man natürlich schon auch noch tief irgendwie bei sich selbst suchen. Und ich hab dann wirklich auch versucht, in dieser ersten Phase des vom Lesen und Eindenken und Einfühlen dann wirklich auch in eine zweite Phase zu kommen, von der ich dann, wo ich dann wirklich versucht habe, fast in der Art spirituellen Übung die Bilder irgendwie zu gebären. Das klingt ein bisschen, die Metapher ist ein bisschen unpassend. Also Entschuldigung an alle Frauen, ich will mich in meinem eigenen Prozess nicht mit dem vergleichen, aber es fühlt sich natürlich ein bisschen so an, dass man leidet, und zwar auch stark leidet unter dem Konkretwerden der Ideen und dann irgendwo den Mut haben muss, dass es dann wirklich auch zu Blatt kommt. Und ich habe dann eigentlich versucht, aus mir selbst heraus ein Verhältnis zu Jesus zu finden, was dann eben fast eigentlich betend gemalt wurde schon. Also das, und ich habe auch, ich arbeite nicht mit Vorlagen, ich arbeite nur aus der Vorstellung. Und das hat natürlich den Vorteil, dass das Bild auf der Leinwand entsteht. Und das hat dann wirklich was Meditatives, weil ich ja nicht, ich mache keine mechanische Übertragung von anderen Bildquellen in mein Gemälde, sondern das entsteht eigentlich wirklich zwischen mir und der Leinwand und dem Pinsel. In dem Sinne kann man das schon so als eine fast mystische Übung machen.
Überraschen dich dann die Bilder auch in diesem Prozess selbst, wenn du plötzlich merkst, was wird, und es wird nochmal realer als in deiner Vorstellung?
Also weil die Zeit recht knapp war, ich hatte für die effektiven Bilder nur 8 Monate, musste ich schon einen ziemlich genauen Plan haben und musste ich schon sicherstellen können, dass ich nicht gröbere Änderungen noch machen kann. Das heißt, ich musste mir schon vorstellen, wie die Bilder am Ende aussehen. Aber wie die Gesichter dann am Ende wirklich ihre Form finden, da muss man sich auch selbst dazu verhalten. Das geschieht dann schon ein bisschen einfach auch. Und ich sehe dann selbst, was ich gemacht habe. Oft auch beim Wiederkehren. Also ich male etwas, ich verlasse das Atelier, komme zurück am nächsten Tag vielleicht und sehe dann das Gesicht, das ich gestern gemalt habe, zum ersten Mal eigentlich, mit frischem Blick. Und verhalte mich dann selbst zu dieser Person eigentlich, die da entsteht. Also es hat wirklich was wie eben, deswegen auch am Anfang die Bemerkung, dass es fast wie meine, fast ein klein wenig sich anfühlt wie Freunde, die ich von meinem Kontext zu Hause kenne, die jetzt in einem ganz neuen Kontext mir begegnen. Das hat schon ein bisschen was von dem, weil die Figuren, die entstehen, ich ringe die ja sozusagen der Leinwand ab oder ich ringe die aus der Farbe heraus. Das klingt ein bisschen, vielleicht klingt es ein bisschen zu gekünstelt, aber es fühlt sich halt wirklich ein bisschen so an. Es gibt ja auch ganz frustrierende Fehlschläge, wo man mit ein paar falschen Entscheidungen eigentlich die Arbeit von einer Woche vernichtet und dann wieder neu beginnen muss und so. Und gerade das Gesicht von Jesus, von dem ja ganz, ganz viele Menschen schon eine Vorstellung haben und ein Verhältnis haben dazu, das zu malen für so einen Ort, das braucht schon ein bisschen was an Zuversicht. Ja. Oder Providenz.
Also es sind wirklich unheimlich schöne Bilder und sie triefen vor Symbolik, könnte man sagen. Du hast hier sehr, sehr viel dabei gedacht. Und ich würde jetzt einfach sehr gerne mal diesen Zyklus anschauen. Auch von dir würde ich gerne hören, was sind die Überlegungen? Wir haben schon ein bisschen was gehört über, wie die Steine zerbröckeln und wie daraus dann die Farbe stärker hervortritt. Könnten wir einfach vielleicht einmal durch den Zyklus durchgehen und du erklärst so ein bisschen, wir haben natürlich nicht Zeit, jedes Bild in der Tiefe anzugehen, und du willst ein bisschen erklären, was sind so die größeren Linien, theologisch, aber auch künstlerisch, was sollen die Dinge ausdrücken?
Also zum einen ist eine frühe Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, dass ich, so wie das oft geschieht bei zeitgenössischen Kunstkreuzwegen, aber selten bei figurativen Kreuzwegen dieser Art, dass wirklich nur Vignetten gewählt werden. Also dass man die Narrative reduziert auf eine einfache Begegnung. Also ich habe wirklich versucht, bei jeder Station die möglichst kleine Anzahl Figuren zu wählen. Also zum einen hat es einen praktischen Grund, dass die Bilder relativ simpel sind, weil wenn man die dann durch den ganzen Petersdom, der gigantisch ist, hindurch sieht auf der anderen Seite, dann müssen sie eigentlich relativ klar lesen, also auch von weit weg. In dem Sinne müssen es recht simple Kompositionen sein. Und gleichzeitig sind es aber immer gibt es da eine Storytelling-Dimension, die mir wichtig war, nämlich dass nur Christus selbst ist der rote Faden durch all die Bilder. Keine andere Figur taucht genügend oft auf, um in derselben Weise das zu sein. Nur Christus geht in den ersten Stationen immer von links nach rechts, ist immer, man sieht ihn immer von der, in derselben Weise, ist auch die Art und Weise, wie man durch den Petersdom geht. Man folgt eigentlich nur Christus, und Christus ist der Einzige, der in dieser Narrative zu wissen scheint, um was es geht. Alle anderen Figuren, ob mit Gewalttätigkeit oder mit Zärtlichkeit, die begegnen Christus nur an einer bestimmten Stelle, ohne zu wissen, was eigentlich geschieht. Also weder Maria, die Mutter, noch die Jünger, noch eigentlich die Soldaten wissen wirklich, was diese Geschichte ist. Und jetzt meine ich mit dieser Geschichte nicht nur der junge Mann, der von Römern hingerichtet wird, sondern eigentlich diese Passion als eine theologische Heilsgeschichte, was es ja dann auch ist. Mhm. Und eben diese Bilder sind ja dann nicht nur Schilderung einer Geschichte vor 2000 Jahren, sondern sind auch Bilder einer Tradition heute, nach 2000 Jahren von Theologiegeschichte. Und beides ist wichtig. Und dieser Christus der Tradition, der Kreuzigtradition, ist natürlich eine historische Figur, ist aber auch eine kulturelle Figur. Und beides widerspricht sich nicht, sondern ist eben, zeigt diese doppelte Funktion. Als die Passion ist zu verstehen in der Geschichte und in der Theologie, beides ohne Widerspruch. Mhm. Und Christus führt also durch diese Station hindurch, und es kommt immer zu Fastberührungen, aber die anderen verstehen eigentlich nicht genau, was er macht. Und nur ein Christus, und auch Christus schaut uns auch nicht an. Also der schaut nicht aus dem, ich sag mal, relativ ruhig. Vielleicht könnte man fast sagen stoisch, aber Christus ist ruhig und führt sich durch diese Bilder hindurch. Und nur ein Christus schaut uns direkt an. Und das ist nicht der Christus, das ist nicht bei allen anderen Stationen der Fall, sondern nur bei einer. Und nämlich ist das der Abdruck auf dem Schweißtuch der Veronika. Also die Geschichte ist die folgende. Eine einfache Frau kommt plötzlich aus der Menge heraus und reicht Christus ein Schweißtuch. Das ist ein Moment der Zärtlichkeit. Aber es wird dann zu einem unglaublich spannenden, verdichteten Symbol für die ganze Geschichte eigentlich, weil natürlich die große Kernpointe, wie kann Gott einen Schweißabdruck hinterlassen? Also wie einen Abdruck auf einem Tuch hinterlassen. Also es ist dann in der Tradition eine Art magisches Bild, das sich ins Tuch prägt. Die Veronika ist dann auch Schutzheilige der Fotografie, lustigerweise, weil sie halt mit einem Tuch ein Bild generiert. Aber es ist natürlich auch Schutzheilige aller, die versuchen, mit Tüchern eine Geschichte zu erzählen. Und das mache ich als Maler ja auch. Ich male eigentlich auch Flecken auf Tücher. Mhm. Und in dem Fall habe ich jetzt auf ein Tuch ein Bild gemalt von einem Bild auf einem Tuch. Und ich finde das ganz schön, weil eben diese zentrale Pointe ist eigentlich die Inkarnation. Also Christus wurde wirklich Mensch, hat wirklich geblutet und konnte von einem Tuch berührt werden. Und dieses Tuch gibt uns jetzt Zugang zu etwas, was es aber immer noch einen Moment gibt von einem noch nicht sehen. Also wir sehen es, das Tuch ist da, aber es gibt auch einen Moment von noch nicht sehen. Der auferstandene Christus ist ja jetzt nicht, ist da, aber ist auch entzogen, in gewisser Weise. Und ich glaube, dieses ist eine Art Mysterium, dem man sich schrittweise nähern muss. Also die Veronika kniet da auch auf einer Stufenfolge. Und sie steht vor einem Tor, das auch verschlossen sein könnte. Also die Idee ist eigentlich, dass dieses Bild ist fast wie ein Bild von einem Bild eben. Also es hat auch wie eine Art Bilderrahmen. Der Türrahmen ist dann wie ein zweiter Bilderrahmen. Und da ist ein Tor, das könnte verschlossen sein. Und man sieht Christus so in der halben Distanz im Schatten. Er bleibt gewissermaßen entzogen. Das Verstehen ist nur bedingt da. Ist auch nur bedingt möglich, sich vorzustellen, wie der Schöpfer von allem plötzlich konkreter Mensch sein kann. Also da gibt es eine Art auch Nicht-Verstehen. Aber wir haben das Tuch. Und das Tuch wird dann zu einem Symbol für ein vermitteltes Verstehen. Und ich glaube, Traditionen vermitteln Verstehen und geben echten Zugang zu etwas Heiligem. Aber natürlich nicht magisch. Also das Tuch selbst ist dann nicht magisch. Das würde ja vielleicht sogar fast die Pointe verraten. Es ist eben genau ein konkretes Tuch aus der Geschichte. So. Und ich fand das nur schön für mich, weil die Frage ist natürlich, wie kann ein Maler überhaupt beanspruchen, etwas machen zu wollen, was dann mit Gebet und dem Heiligen und dem Sinn des Universums und allem zu tun hat. Und in einer gewissen Weise ist man natürlich immer versucht zu sagen, naja, ich weiß ja, wie die Wurst entstanden ist. Also meine Pinselstiche im Atelier, was haben die schon mit irgendwas zu tun eigentlich? Das wäre so eine reduktive Sicht. Mhm. Aber eigentlich die konstruktive Sicht wäre dann eigentlich zu sagen, alle kulturellen Formen öffnen einen Blick und wir dürfen diesem Blick dann auch zutrauen, dass er trägt und etwas Echtes vermittelt, ohne natürlich selbst dann dieses Ding zu sein, das es vermittelt. Mhm. Also die Bilder werden dann zu Botschaftern, eine Botschaft, die sie selbst nicht sind, aber die sie für den Kontext dieses Rahmens sind. Also ich glaube eigentlich, das adelt nicht nur die Malerei, es adelt eigentlich alle liturgischen und sonstigen Formen, aber auch Sprache mit Geschichten und so, dass man denen zutrauen darf, dass eine Christusbegegnung möglich wird oder überhaupt eine Begegnung mit einem tieferen Sinn. Aber es ist ein vermittelter Blick und ich glaube, vielleicht ist es auch eine Art, ein kritisches Element da, dass Christus uns nicht direkt anschaut. Es gibt noch ein Motiv, das auch in den Evangelien wichtig ist, das Noli me tangere, das berühr mich nicht, Motiv. Christus ist im Moment für uns noch nicht voll sichtbar. Es gibt da noch einen Schleier des Verhüllens, aber wir sehen Christus durch die Tücher sozusagen. Und ich glaube, für mich war das fast meine Lieblingsstation eigentlich.
Okay.
Obwohl sie am weitesten weg war von dem, was ich schon kannte, die Veronika.
Ja. Vielleicht, du hast vorhin auch davon gesprochen, eben diese Veränderung in der Farbkomposition und mit dem Hintergrund von der Architektur zu den Steinen zum Zerbröckeln. Was ist da die theologische Pointe?
Das eine ist eben diese Entwicklung von einem relativ nüchternen Blick hin zu einem mystischeren Blick, sage ich jetzt mal.
Wäre es auch von historisch, geschichtlich zu metaphysischer,
kosmologisch,
zu dieser Dimension.
Genau, genau. Am Ende, bei der letzten Station, sieht man dann eigentlich fast eine Planetenoberfläche, fast mystisch verklärte. Oder eben viele Leute sehen in diesen abstrakten Farbflächen dann auch irgendwie die ganze Welt und so. Ja. Es übersteigt dann ein bisschen das klar Sagbare. Ist dann auch nicht mehr ganz, ganz klar geschildert, was man da sieht. Es wird in dem Sinne, wird es auch abstrakt und eben berührt das so nicht mehr ganz klar Artikulierbare. Das ist ein wichtiges Motiv. Und das andere ist natürlich auch, dass die Sicherheiten selbst zerbröseln. Mhm. Also eigentlich am Anfang steht ja Pilatus noch relativ mächtig zwischen seinen Säulen und die rote Farbe, die auch im Petersdom mit dem Porphyrstein, diesem Kaisermarmor, das ist natürlich irdische Macht, die präsentiert wird. Und das ist am Anfang noch recht überzeugend und das wird dann immer abstrakter und Christus ist immer einem weniger klaren Verhältnis zum festen Boden eigentlich. Aber auch diese römischen, eben wir verlassen dann eigentlich durch die Stadtstationen Jerusalem, gehen wir auf den Kalvarienberg und da wird es dann immer bröckliger und aufgelöster. In dem Sinne ist es auch ein Verlassen der Sicherheiten hin zu einem neuen Ort. Und dann eben all die Himmel und die Landschaften, die lassen sich eigentlich nicht ganz kombinieren in ein stimmiges Bild. Mhm. Jede Landschaft erfindet sich noch einmal ein bisschen neu. Jeder Himmel ist ein bisschen anders gemalt. Und natürlich sind sie kohärent. Also ich glaube, man kann die abgehen und als eine Narrative lesen, aber sie müssen auch als einzelne Bilder gelesen werden. Es sind eben vermittelte Bilder. Ich glaube, das war einfach etwas, was mir stilistisch wichtig war zu sagen. Aber das andere ganz wichtige Element ist eigentlich das Kreuz selbst. Das ist eigentlich die perfekte Metapher auch für das, was ich sagen wollte vorhin mit Geschichte und Theologie. Mhm. Das Kreuz selbst kann als ein Stück Holz aus der Geschichte gesehen werden oder als ein Heilszeichen. Und bei den Bildern changiert eigentlich der Blick ein wenig zwischen dem Kreuz als einem empirischen Stück Geschichte, einem Holz mit Splitter und einem abstrakten Zeichen eigentlich. Es ist ja lustig, dass dieses römische Folterinstrument, das ein Symbol des Schreckens sein wollte, sich entwickelt hat zu einem Symbol der Hoffnung und der Freude eigentlich am Ende, muss man fast sagen. Dass wir um den Hals hängen, also ein Stück Schmuck. Und diese Verwandlung, ich glaube, die zeigt auch eben an, dass wir es hier mit einer Geschichte zu tun haben, die Kategorien ein bisschen übersteigt. Und ich habe versucht, das kompositorisch ein wenig zu machen, dass auch das Kreuz selbst sich von Station zu Station ein bisschen verändert. Und mal liest es mehr wie eine Grafik und mal liest es mehr wie ein, sag mal, veristisch geschildertes Stück Holz eben. Mhm. Das war schon Das war schon ein wichtiges Motiv. Ich habe zum Beispiel auch versucht zu zeigen, oder ich habe versucht, das so nachzuempfinden für mich selbst auch, dass diese verschiedenen Figuren, die auftauchen, Teil einer Komposition werden. Und damit meine ich eigentlich, dass sie selbst ihr eigenes Handeln als Akteure ein wenig übersteigen und Teil werden einer Geschichte, die sie selbst eben nicht ganz verstehen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es zwei Stationen, die sich ähneln, blau und rot. Das sind, also Christus ist umgeben von einer, fast wie einer Aureole, von einem Kranz aus Soldaten. Mhm. Und in einer anderen Station, die aber recht ähnlich aussieht, von einem Kranz von Tüchern bei den weinenden Frauen von Jerusalem. Also Christus wird umgeben von tröstenden Frauen und von weinenden Frauen. Mhm. Und er wird von gewalttätigen Soldaten umgeben. Und beide Figurengruppen werden dann eigentlich auch zu einer Grafik. Die sind eben arrangiert in einer Weise, wo sie dann nicht mehr so lesbar sind als spezifische Einzelakteure, sondern in ihrem Sein als eine Gruppe. Mhm. Und ich glaube, es ist auch so ein Ding, dass diese verschiedenen Aspekte der Handelnden sich nicht ganz sich selbst erschließen, dass die Frauen eigentlich nicht genau wissen, was sie tun. Die weinen und Christus sagt, weint nicht um mich, weint um euch und eure Kinder. Das ist auch so eigentlich ein distanzierendes ein wenig im Prinzip. Oder die Soldaten, die meinen ja eigentlich, sagen wir, also psychologisieren wir mal gar nicht, aber die tun, was ihnen gesagt wird und die wissen eigentlich nicht, von welcher Geschichte sie ein Teil sind. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel die Bilder auch so gemalt, dass man diese Menschen gar nicht sieht, richtig.
Ja.
Die Gesichter der römischen Soldaten, die verschwinden eigentlich.
Ja.
Ich habe ganz fest Freude an dem Bild auch, weil es ist eigentlich eben Christus umgeben von Lanzen, roten Lanzen und diesen Panzer artigen Gebilden, also Helme und Schulterpanzer und so. Und meine kleine Tochter, die dreijährig ist, hat immer vom Drachenbild gesprochen. Ich wusste lange nicht, was sie meint. Aber am Ende herausgefunden, dass das für sie das Drachenbild ist. Also sie liest diese römische, Christus umgebende Figurengruppe als ein Drache eigentlich. Keine Ahnung, warum genau. Also, ja doch, irgendwie, wahrscheinlich sind es wie Schuppen.
Aber es ist interessant, weil sie etwas auffängt von dem, was du...
Sie hat eigentlich die Theologie des Bildes gelesen, durch das Bild hindurch. Also das habe ich unheimlich gefreut. Vielleicht auch noch ein Kommentar zu den Farben. Es tauchen neben diesen relativ regelmäßigen Tönen aus dem Budenmosaik tauchen noch Blau und Rot prominent auf. Rot ist, wie gesagt, schon der Stein, die Farbe der Senatorenroben der römischen und eben auch des Porphyrsteins, des kaiserlichen Marmors und steht eigentlich für römische Macht. Und gleichzeitig das Blau taucht dann nur in der Kuppel auf, nur oben in der ein bisschen entrückten Sphäre, auch die Farbe von Hoffnung. Die Farbe der Maria und die wird dann auch zum Beispiel gebraucht bei diesen Frauen. Die werden dann kollektiv eigentlich, gemeinsam werden sie eine Christusumgebende blaue Fläche auch. Mhm. Und das kann man dann lesen eigentlich auch als eine, jetzt wird Sinn gestiftet auf einer höheren Ebene. Also man denkt dann an die Kuppel oben. Das ist oft der Ort, wo Christus Pantokrator dargestellt wird, also der Weltenherrscher. In griechischen Kirchen zum Beispiel. Und dieses Blau umgibt und steht dann auch für die Kirche. Und dieses Blau stiftet dann eigentlich eine tiefere Dimension der Mantel der Maria, der dann Christus umgibt, dann bei der Pietà ihn wieder umgibt und bei der Kreuzigung auch umgibt. Also dieses Blau spielt dann auch eine Rolle, was dann nicht ganz, ganz eine klare Wortbotschaft hat unbedingt. Aber gefühlt gehört das dann immer sozusagen zur oberen Kuppel und die Römer, die gehören immer zum Fußboden eigentlich, zu diesem Porphyrstein. Und ich finde es so schön, dass der Petersdom als Teil von der Geschichte Roms und Teil der Geschichte der Kirche beides mit sich irgendwie so kompliziert verbindet, dass man das eine vom anderen kaum lösen kann. Mhm. Vielleicht ist die Malerei auch deswegen schön, weil sie eben diese Probleme nicht intellektuell propositional angehen muss. Sie muss das nicht genau logisch lösen, sondern darf eigentlich das zu einem neuen Dritten irgendwie verbindend einfach schildern, ohne dass es ein Code ist. Es ist kein Code für eine bestimmte Message. Das Bild selbst ist das eine Erfahrung eigentlich. Das ist vielleicht eine Stärke auch für die Ökumene, dass man gewisse theologischen Fragen gar nicht so sehr klären muss. Man kann einfach gemeinsam
das Bild wirkt das Bild haben. Irgendwie ohne, also es sagt, genau, es muss nicht intellektuell reden, sondern es darf wirken und ein Hineinnehmen in dieses Geschehen. Und Simon von Kyrene, der das Kreuz trägt, der ist auch in diesem Blau.
Ja, genau.
Das, alle, kann man sagen, alle zärtlichen oder zu positiv zugewandten Interaktionen, also Jesus zugewandten Interaktionen,
genau.
Ja. Haben diesen Blauton.
Ja, genau. Genau. Genau.
Beim letzten Bild würde mich noch interessieren, bei der Grablegung Jesu, da kommt ja dieser Höhepunkt zustande. Mit der Farbe, es wird irgendwie noch abstrakter als die anderen Bilder in dem Sinne. Plus, es wirkt, als wäre ein Bilderrahmen sehr explizit sozusagen eigentlich im Bild.
Ja, genau.
Was genau ist da die Überlegung, also grundsätzlich zu diesem Bild?
Also das zum einen ist eben eine Zusammenfassung der ganzen aller Stationen. Wir haben besprochen, dass diese Steine sich vom klaren Palast von Pilatus zerbröselt auf den Kalvarienberg in den Staub hinein sich zerbröckelt und die Architektur, die am Anfang so dominiert, verschwindet ganz. Es kommt die Landschaft und die verschwindet auch wieder, wird abstrakt und weicht dem Himmel. Also bei der Kreuzigung sehen wir nur noch Himmel, keine Landschaft. Und dann am Ende kommt alles nochmal zurück. Also der Himmel kommt zurück, die Landschaft kommt zurück und die Architektur kommt zurück. Der tote Christus wird von der Figurengruppe ins Grab hineingelegt und das Grab selbst bildet also einen Rahmen, weil wir schauen von im Grab nach außen. Also wir selbst stehen eigentlich am Schluss im Grab und schauen in eine Landschaft hinein, die etwas Wichtiges tut für das Bild, nämlich sie spielt auf die, also ganz eindeutig würde ich meinen, auf ein Osterlicht schon an. Es kommt aus dem Osten, kommt ein Licht und das taucht diese ganze Welt in eine gewisse goldene Farbe.
Nimmst du auch da im Petersdom den Osten auf, so wie das Bild hängt?
Also es ist eigentlich vom Altar her sozusagen. Das Bild hängt so, dass das vom Altar her, könnte man sagen, wo das leere Grab symbolisiert, kommt dieses Licht, aber es ist grundsätzlich einfach die Richtung Osten. So. Und dann kommt und dann verklärt das ein bisschen diese Farbfläche, die eigentlich ein bisschen liest wie ein Planet. Also es gibt so eine fast kosmische Dimension dessen, was da jetzt geschieht. Und Christus wird ins Grab gelegt, aber das Licht des Bildes ist auf der Innenseite des Grabes, was eigentlich kaum Sinn macht. Aber wir stehen ja im Petersdom und es wird zu uns in den Petersdom hineingelegt, Christus. Und das Licht, das ihn da erreicht, ist eigentlich das Licht des Petersdoms. Der Petersdom wird zu einem Grab, in dem aber hoffentlich Auferstehung möglich ist. Mhm. Und Christus, sein Arm liegt auf diesem Rahmen auf und scheint sich schon ein bisschen fast zu bewegen, oder zumindest eben dieses Licht ist natürlich eine klare Anspielung dann auf die Auferstehung, die dann geschehen soll, die dann geschehen wird.
Diese 15. Station.
Die 15. Station ist da eigentlich in diesem spannungsgeladenen Arm schon drin. Aber gleichzeitig sind wir natürlich jetzt eben auch mitgemeint. Wir stehen noch im Grab, aber eben hoffentlich in einem Grab, von dem man dann die Auferstehung sehen kann. Und diese Auferstehung ist dann aber auch nochmal ein bisschen entrückt. Wir können es ja da nicht genaues vorstellen. Und am Ende ist dann eben auch keine klare Landschaft geschildert, sondern die Neuschaffung der Welt ist dann eigentlich etwas, was die bisherigen Kategorien übersteigt. Deswegen kann diese Landschaft der Auferstehung, sage ich mal, ist dann auch keine Landschaft mehr wirklich, sondern ist entweder kosmisch zu lesen oder eben fast sogar abstrakt zu lesen. Oder einfach die Kategorien des Verstehens übersteigend zu lesen. Und das war so ein bisschen die Überlegung da.
Es ist unglaublich spannend, aber leider schreitet die Zeit voran. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagen würdest, dass das müssen wir noch gehört haben? Das ist ein unglaublich spannendes Detail.
Also ich weiß nicht, ob es unglaublich spannend ist oder ob man es gehört haben muss, aber ich würde schon sagen, für mich war die Kreuzigung natürlich der Anfang und Schlusspunkt. Es war auch die größte Herausforderung, weil dieses Motiv so bekannt ist. Und ich habe mich entschieden, eine Komposition zu wählen, die auch etwas Abstraktes hat, die Kreuzbalken selbst, also der beiden Räuber links und rechts und des Kreuzes Jesu selbst. Die machen eigentlich statisch nicht unbedingt, die erschließen sich nicht unbedingt statisch oder praktisch, sondern es sind eigentlich fast abstrakte Kompositionen, in denen dann diese drei Figuren hängen. Christus natürlich prominent in der Mitte und oben und dem einen zugewandt, der sein Haupt zu den Füßen von Christus zuneigt. Und eine lustigerweise eine erschlaffte Geste hat. Also der hängt eigentlich in den Seilen an seinem Kreuz. Mhm. Und der andere hängt höher, ist auch muskulöser, hebt sich sozusagen noch auf seinem eigenen Balken, ist gewissermaßen noch dynamisch und noch in der Kraft, ist aber von der Christus abgewandten Seite. Mhm. Und für mich war halt schon diese Grunddynamik, dass es im Verzicht auf die eigenen Ressourcen zurückzugreifen ist, indem man dann Christi nahe ist, Christus nahe kommt. Mhm. Das war für mich schon so noch ein wichtiges Element. Und da muss ich auch vielleicht, wenn ich das jetzt gerade auf meine eigene Situation übertragen darf, ich war natürlich auch eigentlich heillos überfordert mit dieser Aufgabe, also schon mental das auch abzuschließen und zu sagen, das ist jetzt so gut, wie es wird. Das war schon sehr, sehr anstrengend und ich musste mich da eigentlich schon auch sagen, ich hänge in den Seilen und ich muss jetzt der Jury, dem Peters, der Bauhütte St. Peter und eigentlich auch Jesus selbst zutrauen, dass das sich providenziell jetzt irgendwie gut genug ist oder dass es jetzt irgendwie seine Funktion erfüllen darf und kann. Und ich gebe am Ende auch ein bisschen auf. Also ich glaube, am Ende muss man Kunst auch aufgeben. Das ist ja kein Akt von völliger Kontrolle. Mhm. Beziehungsweise völlig kontrollierte Kunst ist da vielleicht auch, dem würde vielleicht auch was fehlen. Aber jedenfalls habe ich am Ende jetzt aufgegeben und bin jetzt ganz erleichtert, dass eben das auch nicht von mir abhängt, nur. Mhm. Und die Bilder haben jetzt eine Art Eigenleben, das habe ich gefreut zu sehen, eben, dass sie fürs Gebet schon gebraucht werden. Ich habe schon einzelne, also ich google mich selbst ja nicht, das wäre ganz ungesund, aber ich habe doch schon einzelne Beiträge gesehen über Kreuzwege, wo dann die Bilder gebraucht werden als Referenz, aber ohne, dass es um meinen Kreuzweg geht. Es ist einfach ein Bild für einen Kreuzweg. Und ich finde es eigentlich ganz toll, wenn diese Bilder sich jetzt irgendwie angeboten werden und dann ihren Ort finden. Das ist eigentlich eine schöne Berufung für Bilder. Genau. Aber ich sehe die jetzt eigentlich nicht mehr als meine Bilder an. Die sind zwar bei mir gestanden. Ich habe die als Freunde empfunden und als Wegbegleiter für ein Jahr. Und jetzt sind sie weg und finden jetzt ein neues Leben, was mit mir dann nichts mehr zu tun hat. Und das ist eigentlich toll.
Tut das auch ein bisschen weh, sie wegzugeben?
Also die Erleichterung darüber, dass wirklich kein Bild beschädigt ist, schon nur. Also ja. dass die schlitzfrei sozusagen jetzt
bis nach Rom
gekommen sind. Die ist so groß, dass ich das nicht als Schmerz empfunden habe. Und gleichzeitig natürlich war es schon eine wunderschöne Arbeit, schon nur das so machen zu dürfen, so fokussiert arbeiten zu dürfen, für so einen würdigen Ort, das ist natürlich schon einmalig. Und das ist natürlich mit ein bisschen Traurigkeit oder so einer bittersüßen Nostalgie ein bisschen auch schon jetzt verbunden. Aber ich bin auch sehr erleichtert und freue mich auf die nächsten Projekte.
Manuel, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand es enorm bewegend, mit dir über diese Bilder zu reden. Und ich glaube, du hast das Schöne schon angetönt. Du gibst die Bilder jetzt auch weg und es werden auch die Bilder von anderen Menschen. Mhm. Wir haben jetzt vielleicht etwas gemacht, dass man kann über Kunst reden, aber eigentlich muss ja Kunst auch selber reden und diese Bilder das selber irgendwie ihre Stimme finden. Und deshalb unsere warmherzige Empfehlung an alle, die zugehört haben, geht nach Rom in der Fastenzeit, vielleicht dieses Jahr noch, nächstes Jahr. Schaut diese Bilder an und gebt euch mit diesen Bildern auf diesen Weg, betend den Leidensweg von Jesus nachzuvollziehen. Manuel, vielen Dank, dass du hier warst.
Merci.
Das war richtig beeindruckend.